Heute geht es nicht um Könige oder Königinnen. Es geht um Silber, Zucker, Gold und Öl. Um eine Geschichte, wie der Hunger der Menschheit nach mehr unseren Planeten an den Rand des Abgrunds gebracht hat. Unser heutiges Buch heißt »Brennende Erde« von Sunil Amrit. Und es ist eine Reise zu den vergessenen Schauplätzen unserer Geschichte, die deine Gegenwart mehr geprägt haben, als du ahnst.
Genau. Es ist eine globale Spurensuche, die uns zeigt, dass die Klimakrise keine Erfindung des 21. Jahrhunderts ist. Ihre Wurzeln reichen 500 Jahre zurück. Das Buch stellt eine radikale Frage. Was, wenn dein gesamter Begriff von Fortschritt und Freiheit auf einer gigantischen, jahrhundertelangen Ausbeutung von Mensch und Natur basiert? Und was, wenn du diese Geschichte neu erzählen musst, um überhaupt eine Zukunft zu haben? Bleib dran, denn diese Reise wird deine Sicht auf die Welt verändern.
Alex, bevor wir in die Details eintauchen, lass uns kurz über den Mann hinter diesem gewaltigen Werk sprechen. Wer ist Sunil Amrit und was macht ihn so besonders für unsere Zeit?
Sunil Amrit ist wirklich eine faszinierende Persönlichkeit. Er ist Historikersprofessor an der Elite-Universität Yale, aber seine Wurzeln sind global. Geboren in Kenia, aufgewachsen in Singapur, mit indischen Peraltern. Sein ganzes Leben ist von Migration und dem Zusammentreffen verschiedener Kulturen geprägt. Und genau das spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Er schreibt keine Nationalgeschichte, sondern eine echte Globalgeschichte, die zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt.
Das heißt, er ist kein klassischer Historiker, der nur am Archiv sitzt. Er verbindet Geschichte mit den drängenden Fragen von heute.
Exakt. Er hat auch eine Professur an Yale School of the Environment, also ein Brückenbauer zwischen Historie und Umweltwissenschaft. Und genau das macht ihn so wichtig. Er zeigt uns, dass die Klimadebatte keine rein technische Frage ist, sondern eine tief historische und soziale. Er hat dafür unzählige Preise gewonnen, unter anderem das berühmte MacArthur-Ginni-Stipendium. Er ist ein Historiker, der uns unsere Gegenwart erklärt.
Kommen wir zum Buch selbst, Brennende Erde. Wo beginnt diese epische Reise, die Amrit dir anbietet?
Sie beginnt nicht mit Maschinen, sondern mit Gier. Genauer gesagt mit dem unstillbaren Hunger der frühen Imperium nach Statussymbolen. Amrit nimmt dich mit nach Peru zum Cerro Rico, dem reichen Berg von Potosi. Dort wurde im Namen des spanischen Imperiums ein unbeeinlich schlistiger Raubbau betrieben. Der Berg wurde förmlich aufgefressen, um Europa mit Silber zu versorgen. Indigene Völker wurden zur Zwangsarbeit in den Minen gezwungen, wo die Lebenserwartung oft nur wenige Monate betrug.
Das ist also einer dieser Wendepunkte. Ein Ort, an dem ein neues, rücksichtsloses Denken entstand.
Genau. Die Natur wurde nicht mehr als Heimat gesehen, sondern als eine Ressource, die man ausbeutet und dann wegwirft. Dieses Muster wiederholt sich. Von Peru springt Amrit nach Südafrika, zur britischen Jagd nach Gold. Johannesburg entstand aus dem Nichts, einzig und allein für dieses eine Ziel. Tausende afrikanische Arbeiter kämpften dort unten in den Minen nicht nur für Lohn, sondern buchstäblich für ihr Recht zu atmen, weil sie die Staublunge umbrachte.
Das war also im Grunde ein Umweltkampf, bevor es das Wort dafür gab.
Absolut. Und ein Kampf gegen eine frühe Form von Umweltrassismus. Während die weißen Ingenieure über der Erde lebten, starben die schwarzen Arbeiter unter der Erde am Staub. Von Gold geht es dann direkt zum schwarzen Gold, dem Öl. Die dritte Station ist Baku in Zentralasien, das erste große Zentrum der globalen Ölindustrie. Amrit beschreibt es als eine apokalyptische Landschaft, die schwarze Stadt, getränkt in Öl, bedeckt von Ruß.
Und immer wieder dasselbe Muster. Reichtum für wenige, Zerstörung für viele und für den Planeten.
Exakt. Diese drei Orte, Peru, Südafrika, Baku, sind für Amrit die Eckpfeiler einer neuen Weltordnung, die auf der rücksichtslosen Extraktion von Ressourcen basierte. Eine Ordnung, deren Folgen du heute in den Nachrichten siehst, wenn es um globale Ungerechtigkeit und Klimawandel geht.
Das Buch handelt aber nicht nur von Rohstoffen, sondern auch von Menschen, die sich auf den Weg machen. Migration ist ja auch eines von Amrits Kernthemen.
Ja, ein sehr wichtiger Teil des Buches widmet sich den gewaltigen Migrationsströmen, vor allem in Asien. Eisenbahnen und Stampfschiffe machten es möglich. Amrit erzählt von den Push- und Pull-Faktoren. Hungersnöte und Armut trieben die Menschen aus ihrer Heimat, während die Versprechen von Arbeit auf Plantagen oder beim Eisenbahnbau sie anzogen. Chinesische Kulis bauten Eisenbahnen in Amerika. Indische Arbeiter schufteten in der Karibik.
Sie waren also die unsichtbaren Motoren der Globalisierung.
Genau. Sie waren das menschliche Kapital. Diese Wanderungsströme krempelten ganze Gesellschaften um und schufen neue pulsierende Metropolen. Städte wie Mumbai, Singapur oder Bangkok wuchsen explosionsartig. Sie wurden zu Symbolen des Fortschritts. Doch Amrit zeigt eben auch das, was dahinter liegt. Die wachsenden Slums, die Korruption, die Umweltverschmutzung und die immer größere Anfälligkeit für Naturkatastrophen.
Der Fortschritt war also ungleich verteilt und hatte einen extrem hohen Preis.
Ja, ein Preis, der meist von den Ärmsten bezahlt wurde. Das führt uns zu einem weiteren Punkt, das das Buch stark macht. Die Rolle des Kolonialismus bei der Umformung von ganzen Landschaften.
Du meinst nicht nur die politische, sondern auch die physische Herrschaft.
Ganz genau. Ein sehr eindrückliches Beispiel sind die riesigen Wasserprojekte. Die Kolonialmächte, vor allem die Briten in Indien, bauten gigantische Staudämme und Bewässerungssysteme, offiziell um Dürren zu bekämpfen und die Landwirtschaft zu modernisieren. Sie traten mit der Arroganz auf, die Natur besser zähmen zu können als die Menschen, die dort seit Jahrhunderten lebten.
Und die Realität sah anders aus?
In Wahrheit führten diese massiven Eingriffe oft zur Katastrophe. Sie zerstörten empfindliche Ökosysteme, führten zur Versalzung riesiger Landstriche und nahmen den lokalen Gemeinschaften ihre Lebensgrundlage. Der angebliche Fortschritt war oft ein Akt der Zerstörung, verpackt in der Sprache der Zivilisierung. Amrit zeigt, wie tief diese Denkmuster bis heute in der Entwicklungspolitik verankert sind.
Besonders düster wird es wahrscheinlich bei den Weltkriegen. Wie analysiert er diese Epoche?
Er sieht sie nicht nur als menschliche Tragödie, sondern als gigantische Umweltkatastrophen. Er spricht von einem Umweltkrieg. Denk nur an die Wälder, die für die Schützengräben kahl geschlagen wurden. Denk an die Millionen Pferde, die starben. Denk an die Geburtsstunde der chemischen Kriegsführung, deren Gifte Böden und Wasser für Jahrzehnte verseuchten. Die Kriege waren ein gigantischer Beschleuniger für die industrielle Ausbeutung des Planeten.
Das klingt alles nach einer sehr niederschmetternden Chronik. Gibt es in brennender Erde denn auch Momente der Hoffnung oder des Widerstandes?
Ja, unbedingt. Und das ist das Starke an dem Buch. Es ist keine reine Anklageschrift. Amrit erzählt auch von der unglaublichen Widerstandsfähigkeit der Menschen, vom Überleben nach Hungersnöten, vom stillen Protest der Minenarbeiter, von der Solidarität in den neuen städtischen Gemeinschaften. Er zeigt, dass die Geschichte nicht nur von oben gemacht wird, sondern auch von unten gelebt und gestaltet wird.
Und er zeigt auch, wie langsam ein neues Bewusstsein entsteht, oder?
Ja, das ist der Bogen in unsere Gegenwart. Er tut das unter anderem, indem er die Geschichte von drei sehr unterschiedlichen Frauen im 20. Jahrhundert miteinander verwebt. Die Philosophin Hannah Arendt, die Biologin Rachel Carson und die indische Premierministerin Indira Gandhi. Jede steht für einen anderen Aspekt des beginnenden Umdenkens, aber auch für die Widersprüche dieser Zeit.
Kennst du das kurz ausführen?
Hannah Arendt beobachtete nach der Atombombe und dem Beginn der Raumfahrt, wie der Mensch sich seinem eigenen Planeten entfremdete. Rachel Carson lieferte mit Der stumme Frühling den wissenschaftlichen Weckruf und löste die moderne Umweltbewegung aus. Und Indira Gandhi verkörpert das Paradox. Sie war eine Vorreiterin des Naturschutzes in Indien, trieb aber gleichzeitig riesige, umweltzerstörende Projekte voran.
Das klingt alles extrem umfassend und tiefgründig. Aber lass uns mal ganz praktisch werden, Alex. Wir halten dieses fast 500 Seiten starke Buch in den Händen. Was bringt es mir als Leser heute konkret? Wie hilft es mir, besser durchs Leben zu kommen?
Das ist die entscheidende Frage. Ich würde sagen, der größte Gewinn ist eine neue Klarheit. Du verstehst plötzlich die tiefen Zusammenhänge. Du erkennst, dass dein Wohlstand, deine Freiheit zu reisen, deine vollen Supermärkte, all das ist auf einem Fundament gebaut, das auch aus ökologischer Zerstörung und sozialer Ungerechtigkeit besteht. Das Buch verurteilt nicht, aber es zwingt dich, diese unbequeme Wahrheit anzuerkennen.
Es gibt einem also das historische Rüstzeug, um die heutigen Debatten besser zu verstehen.
Genau. Du verstehst, warum das globale Süden in der Klimadebatte andere Forderungen stellt als der globale Norden. Du siehst, dass der Kampf indigener Völker um ihren Wald heute eine direkte Fortsetzung des Kampfes der Minenarbeiter um saubere Luft vor 100 Jahren ist. Umweltgerechtigkeit ist Menschenrechtsarbeit. Diese Verbindung wird durch das Buch glasklar und unausweichlich.
Es ist also auch ein Buch, das zum Handeln motiviert.
Auf jeden Fall. Es gibt dir die Sprache und die Argumente, um für einen Wandel einzutreten.
Es zeigt, dass eine Veränderung unserer Lebensweise nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kulturelle und historische Aufgabe ist. Die zentrale Message ist, wir müssen die Natur wieder als Partner begreifen, nicht als Untertan. Und dieses Umdenken beginnt im Kopf jedes Einzelnen. Das Buch liefert dafür den entscheidenden Anstoß.
Eine kraftvolle Botschaft. Brennende Erbe von Sunil Amrit. Ist also eine absolute Leseempfehlung von unserer Seite. Ein Buch, das deinen Horizont erweitert und lange nachwirkt.
Definitiv. Und wenn dir solche tiefen Einblicke in die Welt der Bücher gefallen, dann bist du hier bei Buchpod genau richtig. Wir berichten täglich über Bestseller, Neuerscheinungen und Geheimtipps aus dem aktuellen Buchmarkt. Wir wollen dich nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren.
Deshalb unsere Bitte an dich. Folge unserem Podcast, egal wo du ihn hörst. Lass uns eine Bewertung da und ganz wichtig, kommentiere diese Folge. Welches Buch hat deine Sicht auf die Welt verändert? Wir sind unglaublich gespannt auf deine Gedanken. Das war's für heute von Buchpod. Bis zum nächsten Mal.